Jesus lebt, meine Zuversicht. Das ist doch ein ganz herrliches Lied und mit diesen Worten begrüße auch ich Sie ganz, ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Ja, ich denke, vorstellen, glaube ich, brauche ich mich nicht groß. Ich denke, die meisten wissen, dass ich bei der KEB, bei der Kinderevangelisationsbewegung tätig bin. Jetzt kürzlich bekam ich so unsere Statistiken vom letzten Jahr. Das ist ja immer interessant, nicht? Was hat sich so getan, was hat sich so entwickelt. Man möchte natürlich möglichst sehen, dass es besser wird. Und es war dann auch erfreulich zu sehen, dass wir so etwa 750.000 Kinder im vergangenen Jahr erreichen konnten. Und was, einerseits hört sich das gut an, andererseits, ich denke immer, es ist viel, viel zu wenig. Wisst ihr, das sind 0,5% der Kinder Europas. Kann man nicht mehr zufrieden sein, ne? Also, deshalb, ich denke, man muss immer Zahlen in Relation sehen. Aber eine Zahl in den ganzen Statistiken hat mich dann doch sehr gefreut, dass wir im letzten Jahr 2013 51.000 Personen schulen konnten. Das ist schon eine kleine Armee, ja, von Mitarbeitern, die hoffentlich jetzt alle irgendwie unter Kindern tätig sind. Und mich bewegt, dass man mich so höre, unter welchen Umständen Mitarbeiter Kindern erreichen. Eine Mitarbeiterin von uns, eine Hauptamtliche, die ist ganz oben fast am Polarkreis tätig, in Lappland, hat sie jetzt vor einigen Wochen eine Kinderwoche gehabt. Bei zwischen minus 30 und minus 40 Grad. Vor einigen, also wahrscheinlich schon 2-3 Monaten vielleicht. Ich habe so vor, 2 Monaten vielleicht gehört. Ein anderer Mitarbeiter in Usbekistan, der ist blind, hat eine Schulung besucht, Ehrenamtlicher. Und der wollte unbedingt auch, also sich ausbilden lassen und will auch unbedingt Kinder erreichen. Jetzt hat er an den Kursen, konnte ja teilnehmen, hören kann er ja. Aber man muss ja dann auch einiges nachlesen. Hat er sich die ganzen Unterlagen als Datei gegeben, in seinen Computer gegeben und sich dann vorlesen lassen vom Computer. Und hat alles gelernt und mir wurde dann erzählt oder berichtet, die Übungen, die hat er mit sehr gut abgeschlossen. Also da muss ich sagen, das bewegt doch, wenn Mitarbeiter egal wie die körperlichen Umstände sind, egal wie die äußeren Umstände sind, einfach sagen, wir wollen Kinder erreichen. Und es lohnt sich. Ich hörte eine kleine Geschichte aus Lettland. Aus dem Baltikum. Ein kleiner Junge, 4 Jahre, spielte mit seiner 2-jährigen Schwester im Raum und plötzlich ging das Licht aus, Elektrizität weg. Und der Raum hatte keine Fenster, sie saßen von völliger Dunkelheit umgeben und die kleine Schwester fing sofort an zu weinen. Und dann sagte ihr Bruder, sprich mir nach. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Und dann sagte er es vor ein paar Mal und sie sprach es ein paar Mal nach und hörte auf zu weinen. Und die Mutter, die schon so gleich hingehen, als sie das hörte, stand sie aber in der Tür und sie bedankte sich dann hinterher bei der Mitarbeiterin der Kinderstunde und sagte, wie schön, dass sie unseren Kindern Psalm 55, Vers 6, das glaube ich, beigebracht haben. Und sie war völlig platt, dass ein 4-Jähriger nicht nur offensichtlich intellektuell, sag ich mal so, das aufgenommen, auswendig gelernt hat, sondern dass er es anwenden konnte, ja. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Dafür lohnt sich's doch. Deshalb sind wir unter den Kindern unterwegs. So. Ich habe heute einen etwas eigenartigen Ostertext. Aus der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 5 und 6. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Mir kommt es besonders auf die Worte an, die Sie hier auch fettgedruckt sehen. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, und ich sah ein Lamm stehen, geschlachtet. Ostern ist einerseits der freudigste Tag. Ja, und das haben wir, denke ich, schon ein paar Mal jetzt auch mitbekommen, dass wirklich ein freudiger Tag der Christenheit. Gleichzeitig stellt uns Ostern in eine eigenartige Spannung von Glauben und Schauen. Und die kommt hier in diesem Text zum Ausdruck. Johannes hört, der Löwe aus dem Stamm Juda hat gesiegt. Und selbstverständlich glaubt er das. Aber wie er hinschaut, sieht er keinen siegreichen Löwen, sondern ein Lamm, das geschlachtet ist. Wir hören aus dem Wort Gottes, fürwahr, er trug unsere Krankheit und Sünde und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber was wir wahrnehmen, ist immer noch viel Leid und viel Not in unserem eigenen Leben um uns herum. Mit dieser Spannung wollen wir uns jetzt mal befassen. Und dazu sehen wir zuerst auf den siegreichen Löwen, auf den Ostersieg Jesu. Erstens. Zweitens schauen wir auf das Lamm und fragen, warum können wir den siegreichen Löwen nur im Lamm, das geschlachtet ist, sehen? Und schließlich fragen wir dann, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Wie gehen wir richtig damit um? Wie kann man auch falsch damit umgehen? Also zuerst, der siegreiche Löwe oder der Ostersieg Jesu. Johannes darf ja hier in Offenbarung 4 und 5 einen Blick in den göttlichen Thronsaal hineinwerfen. Und er sieht etwas von der unbeschreiblichen Herrlichkeit Gottes, des Vaters, der sitzt auf dem Thron. Von Jesus sieht er zunächst gar nichts. Was er noch sieht, ist ein Buch, eine Schriftrolle in der Hand des Vaters. Und diese Schriftrolle, die beschreibt den großartigen Willen und den Plan Gottes für die gesamte Endzeit. Aber dieses Buch, das ist versiegelt. Und solange es versiegelt ist, kann diesen Plan nicht nur niemand erfahren, er wird wohl überhaupt nicht beginnen. Und so beginnt eine große Suche, wer kann denn die Siegel brechen? Und das beschreibt dann Offenbarung 5, es wird im Himmel gesucht, es wird auf der Erde gesucht, es wird sogar unter der Erde gesucht, aber erfolglos. Und Johannes, deshalb beginnt es hier mit Weine nicht, der ist einem Nervenzusammenbruch nahe. Der sagt, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist da dieses herrliche Buch mit dem großartigen Plan Gottes. Das kann er nur deshalb nicht beginnen, weil niemand gefunden wird, der die Siegel auftun kann. Und dann wird er beruhigt, da setzt unser Text jetzt ein, ihm wird gesagt, weine nicht, es hat gesiegt, der Löwe aus dem Stamm Juda. Jesus wird angekündigt, er darf das Buch öffnen, weil er der Sieger ist und das ist er durch Ostern geworden. Die Auferstehung Jesu ist einerseits Abschluss und Vollendung unserer Erlösung. Römer 4, 25. Er ist um unserer Sünde willen gestorben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Einerseits Vollendung unserer Erlösung. Andererseits ist die Auferstehung aber auch Sieg und Triumph. Epheser 1. Durch die Kraft Gottes hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Kolosser 2. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. In Offenbarung 3 sagt Jesus selber, ich habe überwunden und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinem Thron. Und das heißt im Einzelnen, und ihr Lieben, das müsst ihr jetzt richtig genießen. Gerade auch im Blick auf das, was noch kommt, im zweiten Punkt. Das müsst ihr jetzt richtig genießen. Ja? Ich nenne mal vier Dinge, was das denn bedeutet und heißt. Der Ostersieg Jesu bedeutet, Jesus hat den Tod überwunden, das ist die Folge des Sündenfalls. Und er hat die Hölle überwunden, das ist die Strafe des Sündenfalls oder für die Sünde. Und als Zeichen seines Sieges ruft er uns zu, und wir haben diesen Vers eben schon gehört, fürchte dich nicht, guck mal, ich habe den Schlüssel des Todes und der Hölle. Wenn jetzt jemand stirbt von uns, Jesus kommt sofort, schließt auf, holt uns heraus, schließt wieder zu und nimmt uns zu sich. Weil wir an den Sieger glauben, brauchen wir den Tod nicht zu fürchten. Zweitens bedeutet der Sieg Jesu, er hat Satan und die Mächte überwunden. Der Teufel ist am Kreuz komplett gerichtet und teilweise im Blick auf uns Christen entmachtet. Er ist nicht vollends entmachtet, aber zum Teil. Er kann zum Beispiel niemanden mehr hindern, der zu Jesus kommen will, den der Vater zu Jesus zieht und der deshalb auch selber kommen möchte. Jesus kann ihn nicht hindern. Der Teufel kann ihn nicht hindern. Und der Teufel kann auch niemanden wieder von Jesus wegreißen, der bereits bei ihm ist. Meine Schafe werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Weil wir an den Sieger glauben, haben wir Frieden und Geborgenheit. Der Ostersieg Jesu bedeutet weiter, der Lauf des Evangeliums um die Welt kann nicht gehindert werden. Wenige Tage nach Ostern erklärt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ich bin der Sieger, darum, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Es kann euch niemand auf Dauer daran hindern. Weder in eurer eigenen Nachbarschaft, noch am Ende der Welt. Ich finde das faszinierend, dass Jesus nicht nur angekündigt hat, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, sondern dass wir jetzt auch beobachten können, wie das Evangelium seinen Siegeszug rund um den Globus wirklich dadurch läuft. Missionare und Werke sind überall im Einsatz. Täglich entstehen neue Gemeinden. Ich habe gehört, in Frankreich alle 10 Tage eine neue Gemeinde. In der Ukraine habe ich Ähnliches gehört. Ja, ist ganz erstaunlich. Weil wir an den Sieger glauben, unterstützen wir die Verbreitung des Evangeliums in aller Welt. Durch Gebet, durch Gaben oder auch ganz aktiv, indem wir es selber weitersagen. Und noch eins, was der Ostersieg beinhaltet. Die triumphale Wiederkunft Jesu ist garantiert. Aufgrund seines Sieges. Der Himmel wird kommen. Weil Jesus an Ostern gesiegt hat, können wir uns auf sein Versprechen verlassen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ja? Unser Offenbarungstext hier, dieser erste Teil, gibt uns im Grunde die gesamte Osterbotschaft in einem einzigen Satz. Es hat überwunden. Es hat den kompletten Sieg errungen. Wer? Der Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Löwe steht für Sieg. Müssen wir uns vorstellen. Herrlich, majestätisch steht er da. Unser Herr, unbesiegbar. Alle seine Feinde hat er entweder schon oder wird er in Angst und Schrecken versetzen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Ja? Genießen wir diese Botschaft. Sie ist wahr. Und jetzt das Zweite. Und das ist auch wahr. Und ich sah ein Lamm wie geschlachtet. Das Lamm steht für Leiden. Wieso sieht Johannes das Lamm? Karfreitag ist doch vorbei. Warum sieht er nicht den Löwen? Warum hört er nur, der Löwe hat überwunden? Warum ist der Löwe nur im Glauben zugänglich? Warum ist allein das Lamm sichtbar? Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns das mal ganz bildlich vorstellen. Auf der einen Seite haben wir also die Zeit, die vom Sündenfall herkommt. Und die kennzeichnet ist durch all die Folgen des Sündenfalls, wie Krankheit, wie Katastrophen, wie Tod. Diese Zeit, die läuft auf Gottes großen Gerichtstag zu. Und dann beginnt eine neue Zeit. Dann beginnt die Zeit Gottes, die Welt Gottes, die Welt des Friedens, die Welt ohne Sünde, die Welt ohne Krankheit, die Welt ohne Leid. So, und jetzt offenbart uns das Neue Testament, dass dieser Übergang von der einen zur anderen Zeit, dass der nicht aus einem einzigen Tag besteht, sondern dass er aus einem Zeitraum besteht, in dem diese zwei Zeiten sich überlappen. Die neue Zeit, das Reich Gottes, hat mit Jesus bereits begonnen. Mit seinem Kommen, mit seiner Verkündigung, mit seinem Sterben und Auferstehen, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes hat das Reich Gottes begonnen. Aber gleichzeitig läuft diese alte Zeit weiter. Und so kommt es durch diese Überlappung zu einer Spannung für uns Christen. Einerseits sind wir als Gläubige in Christus. Wir sind gerecht. Andererseits erleben wir, wie die Sünde unsere Gedanken immer noch bestimmt. Einerseits sind wir bereits jetzt Bürger des Reiches Gottes, Erben des ewigen Lebens, ja aus Gottes Sicht bereits in Christus versetzt in die himmlischen Örter. Ja? Wir sind bereits völlig hier in gewisser Weise. Andererseits unterliegen wir immer noch der Vergänglichkeit, werden krank, sterben. Auf der einen Seite treffen alle Wahrheiten des Evangeliums auf uns zu. Wir sind nicht mehr von der Welt. Auf der anderen Seite treffen immer noch viele Gesetzmäßigkeiten dieser Erde auf uns zu. Wir sind noch in der Welt. Paulus hat diese Spannung so auf den Punkt gebracht, 2. Korinther 5, Vers 6, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Ja? Denn wir wandeln im Glauben, wir wandeln noch nicht im Schauen. Das kommt noch erst. Jetzt hat er diese Spannung nicht nur zum Ausdruck gebracht, jetzt hat Paulus diese Spannung dieser Überlappungszeit nicht nur selber durchlitten, er hat sie auch mit der ihm gegebenen Klarheit durchdacht und fruchtbar gemacht. Und ich nenne jetzt mal nur drei Verse. Apostelgeschichte 14, 22, da sagt er, wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Das ist eine ganz interessante Stelle. Paulus kommt gerade zurück von seiner ersten Missionsreise. Vielleicht ist das das Erste, was er überhaupt jetzt dazu gesagt hat, zu dieser Thematik. Diese erste Missionsreise, die war mit ganz viel Leiden verbunden. Er wurde ja fast zu Tode gesteinigt auf dieser Reise. Und Paulus sieht das jetzt glasklar. Die Löwengemeinde, die triumphierende Gemeinde, das ist erst die himmlische Gemeinde. Jetzt ist die Gemeinde die Lammesgemeinde, die leidende Gemeinde. Und deshalb schließt unser Weg viel Bedrängendes, viel Beschwerliches mit ein. Aber, und das ist ganz interessant, und achtet mal darauf, das sagt er, ich glaube fast jedes Mal, wenn er auf diese Thematik zu sprechen kommt, er zieht immer die Beziehung zur Ewigkeit. Er sagt, der Weg ist schwer, aber das Ziel ist herrlich. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Das ist das Ziel. Paulus hat sich weiter überlegt, wie ist das denn, wenn ich in einer ganz engen Beziehung mit Jesus stehe? Bleibt mir dann Leid und Schmerzen oder Krankheit oder was auch immer erspart? Philipper 3, Vers 10. Ihn möchte ich erkennen. Also das heißt erleben, ihn möchte ich erfahren. Ich möchte ganz enge Gemeinschaft mit ihm haben. Ihn möchte ich erkennen. Oh, ich glaube, wir sagen alle, ja, wir auch. Genau, ja. Und dann sagt er weiter, und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erkennen. Und da fügen wir wieder hinzu, wir auch, ja. Und dann fährt er fort, und die Gemeinschaft seiner Leiden. Die auch. Und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Gemeinschaft mit Jesus schließt Gemeinschaft der Leiden mit ein. Leiden um Jesu willen, besonders wenn wir ihn bezeugen. Viele unserer Glaubensgeschwister, viele meiner Mitarbeiter erleben das hautnah. Ein solcher Weg kann schwer sein. Aber haben wir wieder gemerkt, wie er immer die Beziehung von dieser Ebene zu dieser Ebene zieht, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das ist das Ziel. Der Weg kann schwer sein, aber das Ziel ist herrlich. Noch eine dritte Bibelstelle. Was bedeutet das dann für meine ganz persönlichen Nöte? 2. Korinther 4, 17. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Unsere Trübsal. Trübsal ist in der Bibel ein ganz umfassendes Wort, also das ist ein Dachwort. Jedes Problem, jede Krankheit, jeder Schmerz passt unter dieses Dach. Ja, Trübsal ist ein Dachwort. Je größer unsere Trübsal ist, desto eher mag der Gedanke aufkommen, hat Gott mich vergessen? Hat Gott mich verlassen? Hat Gott mich noch lieb? Warum lässt er das zu? Und Paulus macht uns hier mit einer ganz großen Wahrheit vertraut, auch wenn Gott seine Absichten verborgen hält und uns nicht mitteilt und wir nichts verstehen, darfst du eines doch wissen, Gott hat dich nicht vergessen, Gott hat dich nicht verlassen, im Gegenteil, im Hintergrund arbeitet er mit folgendem Ziel, dass alles Leid, alle Schmerzen, alle Krankheit, alle Not dich für die Herrlichkeit zubereiten, die über alle Vorstellung hinausgehend groß und herrlich ist. Und damit verglichen, vielleicht haben wir eben gedacht, das war komisch, er sagt hier unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist. Er vergleicht die Herrlichkeit mit unserer Trübsal und sagt, wenn ich die Vergleiche mit der Herrlichkeit verglichen, ist Trübsal zeitlich, weil Herrlichkeit ewig ist. Und damit verglichen, fällt die Trübsal nicht ins Gewicht. Ja, die Herrlichkeit, die ist, damit verglichen, fällt sie nicht ins Gewicht. Sonst fällt sie schon. Für uns kann sie persönlich sehr schwer sein. Ja?
Leiden hat nicht das Ziel, dich herunterzudrücken. Es soll dir zum Vorteil dienen. Es soll Herrlichkeit schaffen, wirken. Haben wir bei diesem Punkt zwei Dinge erkannt. Zum einen, dass wir trotz Ostern immer noch leiden, hängt mit dieser Überlappung zusammen. Ja? Zum anderen, ja, der Weg hier in dieser Welt ist schwer. Aber das Ziel ist herrlich. Das Ziel ist die Ewigkeit. So, das ist schon ein guter Hinweis für unseren dritten Punkt. Aber wir wollen uns jetzt ausführlicher damit befassen, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Zwischen dem, was wir sehen und zwischen dem, was wir glauben. Wie gehen wir damit um? Am leichtesten machen wir es uns, wenn wir das zunächst mal schlicht anerkennen. Ja, der Löwe hat gesiegt, ist richtig. Aber wir sehen den Sieg des Löwens zur Zeit nur im geschlachteten Lamm. Oder anders ausgedrückt, wir leben jetzt noch nicht im Schauen, sondern wir leben im Glauben. Was heißt konkret im Glauben leben? Was heißt das konkret? Drei Dinge. Erstens, es heißt, wir leben im Glauben an das Evangelium. Wer im Glauben lebt, sagt damit, ich glaube dem Evangelium oder anders ausgedrückt, ich stelle mich auf den Boden der Wahrheiten des Evangeliums. Ja, eine Wahrheit ist, für wahr er trug unsere Krankheit und Schmerzen. Er hat sie mit sich ans Kreuz genommen und auch diese Folge des Sündenfalls komplett überwunden. So, ich stelle mich auf den Boden dieser Wahrheit. Im selben Moment, wo ich mich da drauf stelle, spüre ich die Spannung. Aber die Wirklichkeit, die mich umgibt, die sieht völlig anders aus. Ja? Ich spüre sofort diese Spannung. Was jetzt? Jetzt durch das Zweite, was zum Leben im Glauben gehört. Erstens, ich stelle mich auf den Boden des Evangeliums. Zweitens, ich sehe auf das Unsichtbare und Ewige. 2. Korinther 4, Vers 18. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Ich mache es wie Johannes. Ja, Johannes sieht auf das Unsichtbare, in die unsichtbare Welt hinein. Und er hört von dort, und wir hören es aus dem Wort Gottes, aber im Grunde aus dieser Welt. Der Löwe hat überwunden. Das Lamm, das unsere Krankheit getragen hat, ist der Löwe von Juda. Und er gibt mir Anteil an seinem Sieg, jetzt schon in Form von Kraft zum Tragen. Und dann dort gibt er mir Anteil an seinem Sieg, dadurch, dass ich komplett von allen Folgen des Sündenfalls frei werde. Da gibt es keinen Tod mehr, da gibt es keine Krankheit mehr und kein Leid und keine Tränen. Wenn ich diesen Blick durchhalte, kann ich mich freuen. An den Ostertagen des Lebens, und an den Karfreitagen des Lebens. Wenn es uns wie Hiob geht, wenn das Leid stark und nah ist und Gottes Güte fern und unsichtbar scheint, wenn wir Gott überhaupt nicht mehr verstehen, dann sehe ich im Glauben auf Jesus und lass mir durch sein Wort versichern, er versteht dich. So wie er einen leidenden Hiob verstanden hat, so wie er eine am Grab Jesu weinende Maria verstanden hat, so versteht er dich. Wenn wir uns dann mit Gottes Kraft aufschwingen, um hinter dem Leid den Ostersieg Jesu zu sehen, dann können wir sogar im Leid singen, in dir ist Freude. In dir ist Freude in allem Leide. Und wisst ihr, dass dieses Sehen auf das Unsichtbare Gott verherrlicht? Wenn ein Mensch an Gott festhält, obwohl er leidet, dann kann das nur an der Kraft Gottes liegen. Ja? Die ihn so stark macht. Eine Mitarbeiterin von uns hat vorigen Monat ihren ältesten Sohn durch einen Unglücksfall verloren. Gestern habe ich nochmal nachgehört und hörte, dass sie klagt, ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Trotzdem hat sie eine Osterkinderstunde nach der anderen gehalten. Wie hat sie das geschafft? Das kann nur die Kraft Gottes gewesen sein. Und sie sagt, mein Wunsch, dass gerade die Kinder so früh wie möglich von Jesus hören, der ist jetzt noch stärker. Wie ist das möglich? Das kann nur die Kraft Gottes sein. Und darum hat das Sehen auf das Unsichtbare und Ewige Zeugniskraft, wenn wir das gerade im Leid tun. Wie kann denn ein so geplagter Mensch fröhliche Osterkinderstunden halten? Wie kann denn ein so schmerzgeplagter Mensch singen, in dir ist Freude in allem Leide? Entweder ist er verrückt oder die Kraft Gottes ist in ihm. Ja? Darum hat das Zeugniskraft. Im Glauben zu leben bedeutet also zuerst, ich stelle mich auf den Boden der Tatsachen des Evangeliums, auf den Boden der Wahrheiten des Evangeliums. Im gleichen Moment spüre ich die Spannung zwischen Glauben und Schauen. Und darum im zweiten Schritt sehe ich konsequent auf den Unsichtbaren, auf das Ewige. Und das dritte ist, ich weigere mich, die Wahrheit des Evangeliums abhängig zu machen von der sichtbaren Realität, die mich umgibt. Ich weigere mich zu sagen, weil ich keine Heilung meiner Krankheit erlebe, stimmt es wohl nicht, dass er meine Schmerzen auf sich genommen hat. Ich weigere mich zu sagen, weil ich gerade eine schwere Zeit durchmache und mein Gebet um Hilfe nicht erhört wird, stimmt es wohl nicht, dass Jesus treu ist und Gebet erhört. Wie könnte er untreu werden? Ich weigere mich zu sagen, weil die Gemeinde Jesu in Ländern wie Nordkorea oder anderswo aufs Schrecklichste verfolgt wird, ohne dass der Herr eingreift, dann stimmt es wohl nicht, dass er der siegreiche Löwe ist. Ich weigere mich, die Wahrheit des Evangeliums abhängig zu machen von dem, was ich sehe. Ich lasse mich nicht irre machen von dem, was ich erlebe. Ich stelle mich auf den Boden der Wahrheit, sehe auf das Unsichtbare und erwarte die endgültige Erfüllung dessen, was das Evangelium verheißt, an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Wenn ich das tue, dann werde ich auch der Versuchung widerstehen, diese Spannung zwischen diesen zwei Ebenen auf falsche Weise aufzuheben. Wie können wir die Spannung auf falsche Weise aufheben? Es gibt zwei Möglichkeiten, aber zwei Ebenen. Wir können einmal quasi die Erde ignorieren. Wir können ignorieren, dass wir noch hier auf dieser Ebene, in dieser Welt leben. Dann sagen wir, das, was für den Himmel gilt, das gilt jetzt schon für mich im vollen Sinne. Und so gibt es einige etwa, die sagen, sündlos können wir jetzt schon leben. Ja? Oder Krankheit kann man auch jetzt schon völlig frei von sein. Keine Frage. Jesus hat die Kraft zu heilen. Und er tut es immer wieder. Wer von uns hat seine heilende Hand nicht schon erlebt? Ja? Der Satz, ich bin der Herr, dein Arzt, der stimmt nach wie vor. Aber fordern können wir es nicht. Ja? Ein Anspruch gibt es nicht. Endgültige Überwindung von Krankheit gibt es nicht. Der Himmel bricht nicht durch Heilungsveranstaltungen an, sondern an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Ein anderer Weg, die Spannung aufzuheben, besteht darin, dass wir gleichsam den Himmel ignorieren diese geistliche Dimension unseres Lebens vergessen und nur noch hier auf dieser Ebene und für die Ziele dieser Welt leben, materialistisch streben und säkular denken. Das erspart einem im Grunde die Anfeindung und auch alles, was so in dem Begriff Leiden um Christi enthalten ist. Es nimmt die Spannung völlig weg, aber es gibt uns keinen Anteil an dem Sieg und an der Herrlichkeit Christi. Wenn jemand ständig die himmlische Welt ignoriert und nur noch auf dieser Ebene lebt, ist für mich nicht so sehr die Frage, ob er das ewige Leben verliert, sondern ob er überhaupt Christ ist. Ja? Wer die Tatsachen des Evangeliums anerkennt, wer glaubt, dass Jesus als Lamm meine Sünden getragen hat, der kann nicht mehr für das Sichtbare alleine leben. Der lebt für Jesus. Der lebt für sein Reich. Trachtet nach dem Reich Gottes. So wird euch alles andere zufallen. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wir können uns selber betrügen, aber Jesus nicht. Wenn jemand unter uns ist, der den Himmel vergessen hat, dann beuge dich vor Jesus und bitte ihn, aus dir einen echten Christen zu machen, der auf den Himmel ausgerichtet ist, auf das, was Gott will, und der dann auch bestehen wird, wenn diese Zeit komplett untergeht. Darf ich diese Frage vielleicht stellen? Könnten die Worte, die wir eben von Paulus gehört haben, könnten die unser Gebet werden? Ich formuliere es mal so, Herr Jesus, dich möchte ich erkennen. Und die Kraft deiner Auferstehung. Und die Gemeinschaft deiner Leiden und so deinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Ich fasse zusammen. Als Christen leben wir in der Übergangszeit eines schon jetzt und noch nicht. Das bringt uns in eine Spannung. Und diese Spannung wollen wir anerkennen, indem wir im Glauben leben. Das heißt, wir wissen sehr wohl um den Sieg des Löwen Juda. Und besonders an diesem Tag, aber an jedem Tag unseres Lebens, wollen wir uns freuen über diesen Sieg. Aber wir wissen auch, solange wir hier leben, erblicken wir den Löwen nur in der Gestalt des Lammes, das geschlachtet ist. Sieg gibt's auf dem Weg des Leidens allzu oft. Doch der Tag kommt, da wird durch die Gestalt des Lammes die Gestalt des Löwen hindurchleuchten. Ganz sichtbar, ganz kräftig und auf ewig. Und diesen trostvollen Blick, den eröffnet uns Ostern schon heute. Amen. Amen. Amen.